Prolog. Gefährlich ist, wenn meine Position verraten wird. Gefährlich ist, wenn die Umstände mich zu Fehlern zwingen. Gefährlich ist, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, und gefährlich ist die Nacht. Steves Blick verlor sich in der endlosen Sehnsucht des falschen Sternenhimmels. Der Meta-Nexus war durch ein kleines Bullauge sichtbar, das er selbst programmiert hatte. Jeder Lichtpunkt stand in diesem Moment, der ausschließlich ihm gehörte, für eine verpasste Gelegenheit. Er hatte June nun schon so viele Jahre nicht mehr gesehen und klammerte sich nach wie vor an die gedanklichen Wiederholungen seiner Überlebensregeln, die ihn wie eine unsichtbare Nabelschnur mit seiner Tochter verbanden. Trotz allem, was geschehen war, konnte er nicht glauben, dass es bereits 6 Jahre waren, die seit ihrer Flucht aus Montana vergangen waren. Und es waren keine guten Jahre gewesen. Nicht für ihn, nicht für den Widerstand und nicht für die Menschheit im Ganzen. Auch wenn auch immer ein überwältigender Großteil etwas anderes sagen würde. June. Andere Väter denken wohl an das erste Mal, als ihr Kind mit dem Fahrrad fahren oder schwimmen konnte. Dachte er, und sein Herz wurde schwer vor Melancholie. Ich habe nur unbarmherzige Regeln, die alles und jeden gefährlich erscheinen lassen. Sie lebten tatsächlich in einer so bedrohlichen Welt, dass die Unschuld ihr als erstes hatte zum Opfer fallen müssen. Oh, Bill, was haben wir nur angerichtet? Hättest du damals doch auf mich gehört? Steve wischte mit einer Hand über das Bullauge. Eine lange Codeabfolge legte sich darüber und es verschwand. Zurück blieb die Ziertapete mit Blumen, die zu seinem alten Zimmer im Studentenwohnheim gehörte, das er während seines Studienjahres am MIT so sehr lieben gelernt hatte. Alles sah aus, wie er es in Erinnerung hatte. Natürlich, denn jede Codezeile, die von der Metawelt in das lebensechte Sinnerleben übersetzt wurde, entstammte seinem Gehirn und damit seiner Erinnerung. Vielleicht hatten die bunten Tulpen auf der Tapete nie so strahlend ausgesehen. Vielleicht war die Struktur rauer und das Licht etwas schwächer gewesen. Er würde den Unterschied nicht mehr erfahren können, so viel stand fest. Das hier war jetzt sein Zuhause. Wie lange wusste er nicht? Was weiß ich überhaupt? Dachte er und raufte seine unechten Haare. Er hatte sie etwas voller und kräftiger gemacht, dafür schämte er sich nicht. Du weißt, dass du nicht viel Zeit hast, antwortete er sich selbst laut und ging zu der abgewetzten Couch, die er damals mit Bill bei einem Garagenverkauf für $11 erworben und die mehrere Dutzend Partys überstanden hatte. Ihr gegenüber stand ein Röhrenfernseher von Löwe, der damals schon alt gewesen war, in dieser Umgebung aber als geradezu antiquiert gelten musste. Er ließ sich neben den Whisky-Fleck fallen, den eine Krankenschwester zu verantworten hatte, an der er damals sehr interessiert gewesen war. Am Ende hatte sie sich wie die meisten hübschen Damen im Umfeld des Campus aber für Luke aus dem Wasserballteam entschieden. Zurück blieb nur Inhalt aus ihrem Glas, auf seinem Sofa. Keine erotische Erinnerung, wie ein Student sie sich gewünscht hätte. Es war ernüchternd, wie sehr man sich in einer Situation wie seiner, in der es kein Vor und kein Zurück gab, nach den einfachsten Dingen sehnte. In Zeiten der existenziellen Not wurden selbst Dinge wie Blumengießen, das Bellen eines Hundes in der Nachbarschaft oder das Einräumen einer Spülmaschine zu dem Stoff, aus dem Träume sind. Was hätte er dafür gegeben, jetzt wieder in seiner Studienzeit eine Abfuhr von der Krankenschülerin zu bekommen, einfach nur, weil es so normal war? Was würde ich dafür geben, June noch einmal zu sehen? Sie nur anzusehen? Mit einem langgezogenen Seufzen griff er nach der Fernbedienung und tippte nacheinander die Zahlen 1337 ein. Der Fernseher erwachte zum Leben und ein knappes Dutzend Datenwürfel kamen vom Glas auf ihn zugeflogen. Jeder einzelne hatte eine besondere Farbe. Mit den Händen ordnete er sie korrekt an und betrachtete die kleinen Hologramme, die aus ihnen emporwuchsen, und ihren echten Aufenthaltsort, ihren Inhalt und die logischen Verknüpfungen zeigten, die sie miteinander verbanden. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass alles war, wie er es sich vorgestellt hatte, breitete er die Hände aus und ließ sie mit einem Klatschen zusammenfallen. Die Würfel zerbarsten unter seiner virtuellen Kraft in unendlich viele Codefetzen, die sich in Gestalt kleiner Staubkörner in eine durchscheinende Wolke verwandelten. Beinahe hätte er es aufgrund des Klatschgeräusches nicht gehört, aber ein zweiter Laut gesellte sich hinzu. Er klang unangenehm. Steve sah auf und bemerkte, dass der rote Lichtpunkt am Rauchmelder an der Decke, passend zu dem schrecklichen Jaulen des Feueralarms, aufleuchtete. »Das ging noch schneller als befürchtet«, sagte er, und sein Mund fühlte sich plötzlich an wie mit einem rauen Lappen bearbeitet. Er schmeckte Angst auf der Zunge, und sie schmeckte nach Bitterkeit. Hastig lief er zu der Wand mit den vielen Bildern, Artikeln und Videoausschnitten, die sich den Platz mit lauter Formeln und roten Verbindungsfäden teilten. Der Anblick hätte in jedem Psychothriller als Höhle des psychopathischen Mörders gepasst, auch wenn er hier an genau dem Gegenteil gearbeitet hatte. »Hänsel und Gretel«, murmelte er, während er mit dem Finger über einige nicht eingezeichnete Punkte fuhr und dabei einem klaren, für ihn verständlichen Muster folgte, das er sich lange eingeprägt hatte. Ihre Mutter wollte sie im Wald aussetzen, aber Hänsel hat sie belauscht. Er legt eine Spur aus kleinen weißen Steinen, damit sie den Weg zurück nach Hause finden, nachdem ihr Vater sie ausgesetzt hat. Steves Finger fuhr über eine leichte Erhebung und er wusste, dass gerade in diesem Moment ein weiteres Programm in den Weiten der Metawelt aktiv wurde. »Beim zweiten Mal haben Hänsel und Gretel nur Brot dabei und Vögel picken die Krumen auf. Sie verirren sich. Sie finden ein Haus aus Brot und Zucker.« Sein Blick fuhr über den komplexen Code, aus dem sein Zimmer aus purer Nostalgie bestand. »Es gehört einer bösen Hexe, die die Kinder fressen will. Gretel wird zur Dienstmagd und Hänsel gemästet, um gefressen zu werden.« Der Alarm wurde immer drängender und er wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb, bis seine persönliche Hexe durch die Tür kam. Hastig fuhr er mit seinem Finger weiter und widerstand dem Drang, sich zur Tür umzublicken. Er musste sich konzentrieren. Als die Hexe Gretel befiehlt, in den Ofen zu sehen, ob er schon heiß sei, überlistet sie die Hexe und sagt, diese müsse selbst hineinsehen, weil sie zu klein sei. Die Hexe sieht hinein und Gretel stößt sie in die Flammen. Gretel befreit ihren Bruder und sie finden die Spur zurück zu den Eltern, denn die Steinchen vom Anfang haben Abdrücke hinterlassen. Steves Finger berührten den letzten Punkt, ein Lambda in einer langen Gleichung, und er atmete erleichtert aus. Es war vollbracht. Findet die Spur, Hänsel und Gretel. Werft die Hexe ins Feuer und findet euer Zuhause. Sein Finger glitt von der Formel und er wandte sich von der Wand ab, um sich der Tür zuzuwenden, die in diesem Moment aus den Angeln flog und das Zimmer mit tausenden scharfkantigen Holzsplittern flutete wie ein Orkan aus winzigen Messern. »Ich habe dich erwartet«, sagte Steve, ohne sein Gesicht zu schützen, und atmete tief ein. »Aber du kommst zu spät!« Er hoffte, dass er recht behalten würde. Seine letzten Herzschläge galten seiner kleinen June. Und etwas tief in seiner Seele zerbrach, als er gleichzeitig wusste, dass es kein echtes Herz mehr gab, das noch für sie hätte schlagen können.